Wir sehen diese beiden reich gedeckten Tische und ich bitte die Kamera doch da drauf zu gehen, damit die Livestream-Leute so richtig lustig werden, auch zu Hause das für sich einzurichten. Ganz, ganz herzlichen Dank dem Team, die das vorbereitet hat, unter der Leitung von Monika Scharifi. Sie hat noch extra so schöne Herzen gebacken. Ich sagte ihr, ja, sie können ja auch einfach so Stücke schneiden, aber es sollte ein bisschen anders sein als Fondue. Und sie hat dann so wunderbare Herzen gebacken. Herrlich, ja. Wir sind wirklich sehr gesegnet hier mit so vielen Mitarbeitenden, die das immer so motivierend machen. Mehr als man eigentlich sagt. Ja. Das ist nicht nur immer nur gut, aber meistens. Ja. Gut. Wir feiern die Liebe Gottes. Wir feiern das Liebesmahl, also das Agape-Mahl. Und Agape war ein brüderliches Mahl mit liturgischem Charakter. Im Verlauf der Liebesmahlfeier, also das ist eigentlich zusammen eine Mahlzeit genießen, auch in der Urkirche war das so, wurde die Eucharistie zelebriert, also das Brotbrechen und das Wein, dazu mal Wein trinken oder Traubensaft. Dieser Brauch soll schon im ersten Jahrhundert bestanden haben. Er wird im Brief des Judas genannt, Judas 12. Und Judas, das hat ja nur ein Kapitel, darum Judas Vers 12 wird das da auch erwähnt. Entwickelt hatte sich die Liebesmahlfeier aus den Festmahlen der Christen in Korinth. Erwähnung findet das gemeinsame Mahl schon in der Apostelgeschichte des Lukas bei der Beschreibung der Urgemeinde in Jerusalem. In der Bibel steht, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Apostelgeschichte 2, 46 bis 47 nach der neuen Genfer Übersetzung. Gott ist Liebe. Sein ganzes Wesen besteht zu 100% aus Liebe. Seine Liebe ist eine übernatürliche, vollkommene Liebe. Ihre Substanz ist rein und heilig, so wie Gott es selber ist. Sie ist die Essenz seines gesamten Wesens, die Motivation hinter all seinem Denken, Sprechen und Handeln ist Liebe. In der Bibel steht für die Liebe Gottes das griechische Wort Agape, was übersetzt Zuneigung, guter Wille, Wohltätigkeit und Liebesfest bzw. Liebesmahl bedeutet. Gott ist uns in Liebe zugeneigt. Sein Wille für unser Leben ist gut. Er will uns immer wohltun und lädt uns zu seinem Liebesfest, zu seinem Liebesmahl ein. Ist das nicht absolut überwältigend? In all dem wollen wir aber nicht ins Extreme verfallen und in Gott nur noch den liebevollen Kumpel, den Daddy oder den Papi sehen. Das ist die eine Seite unseres allmächtigen Gottes. Die andere Seite ist diese, dass dieser Gott auch gerecht ist. Dass dieser Gott die Sünden der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Aber bis ins tausendste Glied gnädig ist an denen, die ihn lieben. Erfüllt zu sein mit dieser Agape-Liebe bedeutet auch nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagen muss, sondern dass man lernt, klar zu seinen Überzeugungen zu stehen und auch Grenzen zu setzen. denn Gottes Liebe drückt sich in Freundlichkeit aus. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut, Psalm 34, 9. Gottes Liebe zeigt sich, indem er Gutes an uns tut. Gott selbst ist gut und er tut Gutes, Psalm 119, 68. Er ist wohlwollend und Menschen gegenüber und immer in Bereitschaft, uns Gutes zu tun. Seine gütige Liebe ist bedingungslos. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Psalm 145, 9. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Psalm 136, 1. Gottes Liebe drückt sich auch in Barmherzigkeit aus. Gott hat ein Herz für Menschen, vor allem für Menschen in Not, und er nimmt sich ihrer in großer Sorgfalt an. In der Bibel gibt es eine Geschichte, Lukas 10, 30 bis 37, über einen Mann, der unter Räuber fiel, die ihn halb tot schlugen und ihn einfach so liegen ließen. Danach kamen ein Priester und ein Levit vorbei und sahen ihn verletzt am Boden. Aber sie ließen ihn und gingen einfach weiter. Dann kam ein Samariter vorbei und dieser hatte Erbarmen. Er verband die Wunden des verletzten Mannes und führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Vielleicht geht es dir wie diesem Mann und du wurdest beraubt. Der Feind hat dich geschlagen mit Krankheit, mit Finanzproblemen oder mit anderen Mängeln und Defiziten und seitdem liegst du verletzt am Boden. Vielleicht musst du auch sagen, ja, es wäre zu einfach nur dem Feind die Schuld da zu lassen oder ihm die hinzuschieben. Vielleicht bist du auch selber schuld, ein Stück weit an dem. Aber da haben wir einen großen Gott, der barmherzig ist und er vergibt uns unsere Sünden, er vergibt uns unsere Fehler. Denn er ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Psalm 145, 8. Und diese Liebe Gottes drückt sich auch in Sanftmütigkeit aus. Gott ist mild, ausgeglichen, friedfertig und nachsichtig. Seine Sanftmut erträgt unsere, auch mein Charakter und mein Temperament und sogar meinen Unmut. Wann immer du mühselig und beladen dich fühlst, dann komm zu deinem sanftmütigen Gott und lade deine schwere Last bei ihm ab. Bei ihm allein wirst du Ruhe für deine Seele finden. Nimm seine Führung an, denn sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Gottes sanftmütige Liebe ist reich an gutem Willen und auch reich an seiner Heilung. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11, 29. Gottes Liebe drückt sich auch in Geduld aus. Gott ist allwissend. Er kennt alle Pläne, Wege und Ziele für uns. Es kommt jedoch vor, dass wir nicht geduldig, also ich zumindest, dass ich nicht geduldig abwarten kann, bis seine vollkommenen Pläne sich für mein Leben erfüllt haben. Die Wege, die er für uns geebnet hat, scheinen endlos zu sein und das Ziel unerreichbar. Unsere Wünsche und Sehnsüchte scheinen sich nicht zu erfüllen und unsere Gebete scheinen auch nicht erhört zu werden. Manchmal denkt man so. So schmieden wir unsere eigenen Pläne, gehen Umwege und Irrwege durch die Wüste und verfehlen die prachtvollen Oasen Gottes, die er für uns vorbereitet hat. Mit herrlichen Palmbäumen und Bananen und Orangen und anderen wunderbaren Früchten. Aber ich habe mich erwischt, dass ich auch schon faule aß. Und das hat mir nicht so gut getan. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue, Psalm 86, 15. Gottes Liebe drückt sich auch in Treue aus, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und verlässlich und all sein Tun ist Treue, Psalm 33, 4. Denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Psalm 117, 2. Ja, Gottes Wort ist wahrhaftig, Gottes Wort ist zuverlässig. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Denn seine Gnade ist mächtig, das ist gewaltig. Und das sind gewaltige Zusagen. Und dieser Gott beschenkt uns immer wieder mit seiner gewaltigen Liebe. Und was machen wir mit dieser Liebe? Wir denken vielleicht, also ich kann denken, ja, schön, ist wunderbar, so geliebt zu werden. Und ich wünsche mir, dass diese Liebe zu anderen Menschen noch stärker wird und ich diese Liebe zu anderen weitergeben darf, diese Agape-Liebe. Aber ich gebe die dann nicht weiter oder ich will das zumindest nicht, damit sich meine Ziele für diese Menschen erfüllen. Ich kann ja einfach lieben und mir Mühe geben zu lieben, damit da dieser Saal voll wird. Das wäre völlig daneben, es nützt mir nämlich nichts. Schlussendlich wird alles verbrannt werden von diesen Werken. Aber wenn ich wirklich echt liebe, dann spielt mir das gar nicht so eine Rolle, wie dieser Saal aussieht. Ist schön, wenn er voll ist, das ist klar, aber das ist nicht das Grundmodell und die erste Sache, sondern das Wichtigste ist, dass da die Liebe herrscht, echte Agape-Liebe, die nicht den eigenen Vorteil sucht. Und da bin ich dran, einen Weg zu gehen, mein ganzes Leben. Und ja, Gott gibt mir Gnade, dass ich es zumindest spüre, wenn es nicht so ist. Und da bin ich dankbar. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, Römer 5. Wir brauchen täglich Gottes Liebe, da unser Liebestank doch leer läuft im Laufe des Tages. Und Gott möchte aber, dass unser Liebestank immer gefüllt ist. Und deshalb lädt er uns täglich ein zu seinem Liebesfest, zu seinem Liebesmahl. Deshalb dürfen wir uns täglich sättigen an seiner Agape-Liebe, um dann gestärkt in die Welt hinauszugehen, um diese großartige, bedingungslose, freundliche, gütige, barmherzige, sanftmütige, geduldige und treue Liebe an andere bedürftige und suchende Menschen zu verschenken. Und ich habe das früh gelernt und erlebt. Ich habe das auch schon erzählt, aber es ist wirklich ein prägendes Erlebnis, als wir an der ersten Station dienten, nach unserer Ausbildung in der Heilsarmee, waren wir in einem großen Sozialzentrum mit 180 Leuten in Linz in Österreich, fast alles Alkoholiker. Wir wohnten im fünften Stock und bis in den vierten wohnten diese Leute. Ich musste dort Leute baden und das Wasser war nachher schwarz. Sie haben wirklich dort auch ins Bett gemacht und haben vorher billigen Apfelwein getrunken, den sie gekauft haben bei den Bauern mit Besteck aus unserer Küche. Und es war eine sehr spannende Zeit. Ich habe viel gelernt. Ich musste wirklich sehr unten durch. Mein Hauptjob, ich war dort mit meiner Frau zusammen, waren wir Stellvertreter des ganzen Hauses. Und mein Hauptjob war zu kochen und ein Kleiderdepot einzurichten im Keller mit verlausten und kaputten Kleidern und jeden Tag in die Zimmer hineinzugehen und zu kontrollieren, ob alle Leute da waren. Weil wenn etwas geschah in der Stadt, waren meistens unsere Leute schuld dabei. Und das hat mich schon ein bisschen gezeigt, dass ich so als Offizier, wenn man so diese roten Button hat, dass du dir da gar nichts einbilden musst. Weil zuerst geht's mal in den Keller zu den verlausten Kleidern und den Ratten. Wir hatten noch Ratten dort. Und das hat mir schon gezeigt, ja, es geht auch mehr im Reich Gottes, als jemand zu sein. Und mein geistlicher Vater, der Reinhard Dettwiller, der hat immer gesagt, ich höre das noch genau, schau, du musst einfach eine Null werden. Wie mehr Nuller, wie besser, wenn Jesus das Eins ist. Und da ist schon etwas dran. Aber es ist nicht ein einfacher Weg. Genau. Und ich möchte diesen Satz noch einmal sagen, der mir doch auch wichtig ist. In all dem, dass Gott Liebe ist, wollen wir nicht ins Extreme verfallen und in Gott nur noch den liebevollen Kumpel, den Daddy oder den Papi zu sehen. Das ist die eine Seite unseres allmächtigen Gottes. Das ist wirklich ein liebender, herrlicher, gewaltiger Gott, ein wunderbarer Vater. Aber die andere Seite wollen wir nicht ausklammern, dass dieser Gott auch gerecht ist, dass dieser Gott die Sünden der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied, aber bis ins Tausendste gnädig ist. Und wir wollen uns füllen lassen mit dieser wunderbaren Agape-Liebe. Denn Jesus wurde für dich bestraft und für mich auch, damit wir Frieden bekommen. Jesus trug aber auch deine Schwachheiten, deine Krankheiten und Verletzungen am Kreuz, denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn wir jetzt zum Tisch des Herrn gehen, wollen wir uns bewusst werden lassen, dass er aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist. Wir erinnern uns an diese Liebestat. Deshalb dürfen wir uns täglich sättigen an seiner Agape-Liebe, um dann gestärkt in die Welt hinaus zu gehen, um diese großartige, bedingungslose, freundliche, gütige, barmherzige, sanftmütige, geduldige und treue Liebe an anderen bedürftigen und suchenden Menschen zu verschenken. Um das geht es, dass wir diese Liebe wirklich verschenken, die wir selber erleben. Wir haben ja letztes Jahr für diese Gemeinde hier eine Prophetie erhalten, die wir im Ältestenrat auch geprüft haben und als gut befunden haben. Eine Prophetie, die von jemandem gegeben wurde, extern, auch besonders an unser prophetisches Team und an die ganze Kirche. Und da war diese wunderbare Sache, die wir kurz angeschaut haben letztes Jahr in Predigten, dass es so eine Liebesexplosion wird sein. Die Liebe untereinander nimmt zu. Das ist eigentlich die Kernbotschaft dieser Prophetie. Menschen werden dazukommen, um Liebe zu empfangen. Und das ist eine Prophetie, die, ja, die wir als richtig empfunden haben und das auch glauben, dass die Liebe untereinander zunimmt, explosiv. Und es kommen Menschen, die dann Liebe empfangen und es heißt dann so, ihr seid wie ein Honigtopf, der Leute anzieht. Und das hat mich sehr bewegt, schon lange seitdem auch. Und ich überlegte mir, ich mache das viel auch in meinen stillen Zeiten am Morgen früh, was hindert dann, was kann dann diese Liebesexplosion behindern? Und ich musste sagen, es ist eigentlich dieser Kritikgeist, den ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so spüre bei uns. Es geht vielleicht auch einiges an mir vorbei, weil ich mir wirklich vorgenommen habe, wenn jemand zu mir kommt und über jemandem etwas sagt, außer es ist in der Seelsorge, das ist noch ein bisschen anders, dass ich dann sage, komm, wir gehen zusammen zu dem Menschen, über den du jetzt gesprochen hast. Und da wird man manchmal dann ausgelassen, weil man sich vielleicht ein bisschen scheut davon. Was auch sehr hilft, wenn es um diesen Geist der Kritik geht, mir hilft auf jeden Fall, ist so, ja, wenn jetzt da so ein Stuhl steht und ich sehe, der Stuhl ist leer und ich rede über jemanden. Denn es könnte ja sein, dass wir uns auch fragen können, die Abwesenden sind anwesend. Und wir reden dann vielleicht nicht so Gutes über diesen Menschen und plötzlich kehren wir uns um und er sitzt da. Und dann wird es peinlich. Und darum ist es sicher sehr gut, wenn man nichts sagt über jemand anderem, dass man nicht auch sagen könnte, wenn er da wäre. Und da vorne steht nicht ein Spezialist in diesen Dingen. Ich habe schon viel Buße getan darüber, auch mache auch heute da noch Fehler und brauche da auch Hilfe. Und ich bin so dankbar, wenn man zu mir selber kommt, wenn etwas ist. Und ich versuche das auch zu tun. Und ich merkte dann bei mir selber, ich stehe so ein bisschen in dieser Gefahr, dass ich glaube, das Grobe, das ist recht besser geworden durch die Gnade Gottes. So dieses bösartige Richten. Aber so in den Gedanken, da könnte es schon noch besser werden. Ich habe heute Morgen darüber nachgedacht in meiner stillen Zeit und dachte, ja, da ist schon noch etwas Luft nach oben. Und es gibt halt keine andere Chance als diese. Ich habe dann so in der Vorbereitung mal den Eindruck gehabt, ich sollte so eine schreckliche Gestalt mitnehmen heute und die ans Kreuz nageln da. Aber dann dachte ich, nein, eigentlich gehörst du ja dahin, an dieses Kreuz. Also dein alter Mensch zumindest. Und der alte Mensch ist der nicht wiedergeborene Mensch. Also dieser Mensch, der Jesus noch nicht erlebt hat, ist der alte Mensch. Weil wenn wir unser Leben Jesus übergehen und sagen, Herr, ich komme zu dir, vergib du mir meine Schuld und Sünde, komm jetzt in mein Leben hinein, dann kommt Gottes Leben in unser Leben, Gottes Geist in unser Geist und dann sind wir neue Kreaturen, eine neue Schöpfung. Und der alte Mensch, der ist aber noch aktiv, Luther sagte, der schwimmt leider. Und ich merke bei mir, dass gerade im Bereich auch der Kritik über andere Menschen, dass da ich auch nur eine Chance habe, wenn ich wirklich sagen kann, hey, dieser alte Mensch ist wirklich da gemetzelt worden. Der ist da ans Kreuz geschlagen worden, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben und mit diesem Kritikgeist schon gar nicht. Weil dieser hindert, dass so diese Explosion kommt. Und da suche ich nicht bei irgendjemand anderem das Problem, sondern bei mir selber. Ich merke wirklich, da muss ich schon auch lernen, meinen alten Menschen als tot zu sehen. Er ist damit gekreuzigt worden, mit dem ganzen Kritikzeugs. Und ich ermutige uns alle, dass wir wirklich lernen, ja, wenn wir etwas haben, wenn wir über jemandem etwas reden, dass wir nicht reden könnten, wenn er da wäre, dass wir dann schweigen und direkt zu diesem Menschen gehen. Wenn wir in eine Gruppe kommen, wo kritisiert wird, dass wir Mut machen, komm, wir gehen zusammen zu dem Menschen, über den ihr jetzt sprecht und machen das in Ordnung. Das könnte enorm viel bewegen. Das ist auch das Problem, denke ich, in Familien, dass man laut in der Familie über andere schimpft und die Kinder bekommen das mit und haben dann so ein schlechtes Gefühl, was eigentlich Kirche ist. Herr, hilf mir, dass ich da etwas lernen kann, immer wieder, jeden Tag und dass ich ja wirklich einfach lernen darf. Diese Sache der Kritik als mitgekreuzigt zu sehen, dass ich auch da als neuer Mensch leben kann und ein Zeugnis sein kann. Ich preise dich dafür, du großer Gott. Jetzt ist einfach Gelegenheit, man darf kommen nach vorne. Ich bitte auch die Leute, die ich gefragt habe, zu den Tischen zu stehen. Und man darf kommen, man darf essen, man darf auch Trauben nehmen und anderes. Man darf vom Brot brechen, man darf Traubensaft nehmen und an das denken, was Jesus getan hat am Kreuz auf Golgatha. Es ist vollbracht für dich und für mich. Und auch dieser Kritikgeist ist wirklich gestorben. Er hat den mitgenommen. Wir dürfen es einfach lernen zu glauben. Und lernen, so diese Kultur der wirklichen Agape-Liebe zu leben und echt zu sein. Echt zu sein. Danke, Jesus, dass du jetzt auch Freiheit gibst, wenn wir kommen, um das Liebesmahl einzunehmen. Seid frei. Es ist alles ein bisschen eng, aber ja, es ist so und ich glaube, es ist auch gut so. Man spürt sich dann auch ein bisschen.